Wir fahren jetzt weiter in 1. Samuel 11 und ich lese ab Vers 12. Nach diesem gewaltigen Sieg über Ammon, da lesen wir, da sprach das Volk zu Samuel. Wer ist es, der gesagt hat, sollte Saul über uns regieren? Gebt die Männer her, damit wir sie töten. Das bezieht sich zurück auf diese Sache, die wir schon besprochen haben in Kapitel 10, in Vers 27. Nachdem Saul als König anerkannt worden war durch das Volk, haben wir gelesen, aber einige Söhne Belials sprachen, wie sollte der uns retten? Und sie verachteten ihn und brachten ihm kein Geschenk, aber er war wie taub. Wir haben gesehen, wie Saul in seiner menschlichen Großzügigkeit das Böse ertrug. Aber es gab solche, die haben diese Regierung nicht anerkannt. Und es wird klar gemacht, dass das nicht irgendwie eine geistliche Überlegung war, weil sie dachten, ja, Saul ist der König nach dem Herzen der Menschen und nicht nach dem Herzen Gottes. Nein, wir haben gesehen, dass Gott in seinen Regierungswegen diesen König gegeben hat. Dass also auch er dahinter steht, dass eine solche Regierung an die Macht kam. Und es war die Regierung, die das Volk verdient hatte. Und so ist es auch heute, wenn man sich fragt, ja, in unserem Land haben wir diese und diese Regierung. Und da müssen wir eben denken, es ist die Regierung, die das Volk in seinem geistlichen bzw. ungeistlichen Zustand verdient hat. Und es geht da nicht, dass wir einfach sagen, ja, wir anerkennen die Regierung nicht. Es gilt ganz grundsätzlich, Römer 13, dass eben die Regierung von Gott eingesetzt ist. Wir schlagen kurz auf, Römer 13, Vers 1. Römer 13, Vers 1. Jede Seele sei den obrigkeitlichen Gewalten untertan. Denn es gibt keine Obrigkeit außer von Gott. Diejenigen aber, die bestehen, sind von Gott eingesetzt. Und man muss dabei bedenken, bei eingesetzt, das kann bedeuten, nach dem Ratschluss Gottes, also nach dem Plan A. Aber ganz wichtig, um die Bibel zu verstehen, müssen wir sehen, dass es oft einen Plan B gibt. Und das können wir nennen die Regierungswege Gottes. Also wir müssen unterscheiden zwischen dem Ratschluss Gottes und den Regierungswegen Gottes. Zum Beispiel das Leben von Jakob. Es war von Gott ganz klar in seinem Ratschluss, dass Jakob auserwählt ist, um Vater des auserwählten Volkes zu werden und auch Vorfahre des Messias. Das hat Gott so gewählt. Aber wir wissen, dass Jakob sein Erstgeburtsrecht durch Betrug erschlich. Nun, das war Sünde und das war nicht der Ratschluss Gottes. Er hätte das Erstgeburtsrecht so oder so bekommen. Ich meine, wir müssen uns vorstellen, es hätte sein können, dass als Esau auf der Jagd war, kurz bevor er den Segen, den Gott nicht ihm, sondern Jakob geben wollte, vorbereiten wollte, da hätte er einen Herzinfarkt haben können. Und Jakob wäre gesegnet worden. Jakob hätte nie Angst haben müssen, dass Gottes Plan nicht eben durchgeführt wird. Aber er hat es in seinen fleischlichen, sündigen Absichten, hat das sich so erschlichen und das hatte Konsequenzen. Darum musste er Hals über Kopf fliehen ins Ausland. Seine Mutter, die ihn angestiftet hatte zu dieser Untat, hat ihn nie mehr gesehen. Damit kam sie auch unter die Zucht Gottes, dass sie ihren eigenen Mann so reinlegen ließ. Und Jakob ging nach nach Padan Aram und dort lernte er, was es bedeutet, jemanden brutal zu betrügen. Er begegnete Rahel und es war von Anfang an klar, das ist sie. Übrigens ganz anders als das war bei Isaak. Dort musste, weil es ein Ausnahmefall war, das gibt es sonst nie mehr in der Bibel, ein Knecht die Aufgabe von Isaak übernehmen und 1000 Kilometer reisen. Aber wie hat er das gemacht? Er hat zuerst gebetet, bevor irgendetwas in Bewegung kam. Gebetet. Und dann kam alles genau so, wie er gebetet hatte. Da kommt Rebekka heraus zum Brunnen und er spricht mit ihr, sagt aber nichts. Er beobachtet und sieht einfach, oh, das Gebet geht in Erfüllung. Aber er schießt nicht rein. Und dann fragt er, wer bist du? Wow, sie ist genau aus der Familie von Abraham. Und das war ja Bedingung, es muss jemand aus der Verwandtschaft sein. Aber er sagt nichts, er schweigt. Geht rein und dann kann er erzählen, wie der Herr ihn geführt hatte. Und für die ganze Familie ist es klar und die sagen, wir können dir weder Gutes noch Böses sagen. Das ist von dem Herrn ausgegangen. Und so kommt es zu dieser Ehe zwischen Isaak und Rebekka. Aber Jakob, für ihn war es klar, aber hat nicht gebetet und er hat reingeschossen, nicht wahr? Er hat Rahel sofort umarmt. Die Arme war völlig überfordert. Das ging doch gar nicht. Ich war einmal überzeugt, da ist sie und überfordert sie völlig. Und dann kommt die Hochzeit und am Morgen stellt er fest, es ist Lea. Ich meine, es gab da damals keine Kliniken, keine Psychiatrien. Aber das war ja wirklich zum völlig Durchdrehen. Aber der hat erlebt, was heißt, was habe ich gemacht mit meinem Vater? Es war so brutal, den alten Vater so auf diese Art reinlegen. Und es ging so vieles schief. Und aus dieser Ein-Ehe, die eigentlich hätte sein sollen, entsteht eine Polygamie mit 4 Frauen. Und die streiten sich ständig. Also eine furchtbare Familiengeschichte, nicht wahr? Und da gibt es dann 10 Brüder, die hassen Josef und verkaufen ihn nach Ägypten. Was ist das für eine Familie? Aber das waren alles Erziehungswege, durch die Jakob schließlich an den Punkt kam, als er in Ägypten war und über dem Stab gebeugt anbetet. Also durch gewaltige Umwege, und das nennen wir eben Regierungswege, hat Gott ihn schließlich an den Punkt gebracht, an den er kommen sollte. Und sehr feierlich, als er dem Pharao, der Nummer 1 damals der Welt, begegnete, geht er in den Palast und segnet ihn. Hebräer 7 sagt, ohne Widerspruch wird immer der Geringere von dem Größeren gesegnet. Ja, er wusste, ich bin der Auserwählte, Vater der Nation Israel, aus der der Messias als Segen für die ganze Welt kommen wird. Der Pharao war unter ihm. Und er konnte ihn segnen. Ja, da wollte Gott ihn hinführen und er führte ihn schließlich auch, aber durch viele Umwege. Das sind die Regierungswege Gottes. Gott zieht seine Ratschlüsse durch. Aber die Verantwortung des Menschen ist nicht ausgeschaltet. Das verstehen die Calvinisten nicht. Und sie meinen, wenn sie sagen, Gott ist souverän und er führt alles und der Mensch hat da keine Bedeutung, und der Wille des Menschen hat keine Bedeutung. Das ist nicht die Souveränität Gottes. Die Souveränität Gottes ist, dass er über allem steht, alles regiert, trotz des Willens, des real existierenden Willens des Menschen. Und auch des Willens von Satan und seiner Dämonen. Und trotzdem zieht Gott seinen Weg durch. Aber Gott führt das dann über Umwege, das sind die Regierungswege. Und so ist es auch, Gott hat grundsätzlich festgelegt bei Noah, dass von jetzt an Menschen über Menschen herrschen sollen. Und er hat dort auch die Todesstrafe bei Mord eingesetzt. Und wenn man dann von Noah an die Geschichte der Völker studiert, sieht man, oh, was kommen da für Leute an die Macht. Und es beginnt ja mit Babel. Der erste Herrscher war ein Gewaltherrscher, Nimrod, und sein Name bedeutet, lasst uns rebellieren. Aber es war die Regierung, die die Menschheit in Babylon verdient hatte, denn sie waren Rebellen. Und so muss man sagen, auch diese Regierung war von Gott eingesetzt und sollte Anarchie verhindern. Anarchie ist so etwas Schreckliches. Wenn Menschen einfach alle beliebig tun, was sie wollen, das ist furchtbar. Und Anarchie wird auch durch schlechte Regierungen eingeschränkt. Ja, und so gilt, die bestehen, sind von Gott eingesetzt. Und wir müssen sie achten und um ihres Amtes willen die Ehre bringen, ohne dass wir das Böse kleinreden. Nicht wahr? Das Böse müssen wir böse nennen. Aber es ist etwas ganz anderes, als wenn man eben in einer aufsässigen Art und Weise der Regierung widersteht. Und darum heißt es dann in Römer 13, Vers 2, wer sich daher der Obrigkeit widersetzt, widersteht der Anordnung Gottes. Die aber widerstehen, werden ein Urteil über sich bringen. Ja, und so sehen wir, dass eben diese Männer, die da Sauls Regierung entgegenstanden, das waren Söhne Belials. Das hebräische Wort Belial spricht man aus Bli-Ja-Al. Bli heißt ohne und Ja-Al nutzen. Das sind nutzlose Leute. Bli, übrigens auch im modernen Hebräischen, wenn man einen Kaffee möchte, sagt man, ani rotze, eine Kost Kaffee, ich möchte eine Tasse Kaffee. Bli-Sukkar, ohne Zucker. Das ist das Wort Bli, ja, ohne. Bli-Ja-Al, ohne Nutzen. Dieser Name, Belial, Bli-Ja-Al, kommt oft im Alten Testament vor. Und im Neuen Testament wird es verwendet als Name für den Teufel. Ich war in 2. Korinther 6. Und das macht eben klar, dass hinter diesen nutzlosen Menschen, die sich gegen Gottes Wort und gegen Gottes Anordnungen stellen, da steckt der Satan, der selber Belial genannt wird. Und zwar in 2. Korinther 6, Vers 14. Seid nicht in einem ungleichen Joch mit Ungläubigen. Denn welche Genossenschaft hat Gerechtigkeit und Gesetzlosigkeit? Oder welche Gemeinschaft Licht mit Finsternis? Und welche Übereinstimmung Christus mit Belial? Und da ist also der Kontrast Christus, der Teufel, Belial. Oder welches Teil ein Gläubiger mit einem Ungläubigen. Und welcher Zusammenhang der Tempel Gottes mit Götzenbildern? Ja, diese Stelle übrigens ist auch eine sehr wichtige Stelle, um zu zeigen, dass eine Heirat von einem Gläubigen oder einem Ungläubigen mit einer Ungläubigen bzw. einem Ungläubigen von Gottes Wort her absolut unakzeptabel ist. Wenn die Ehe schon besteht, ist etwas ganz anderes. Nicht wahr? Es kommen Ehepaare zum Glauben. Zuerst er oder zuerst sie und dann der andere oder nie der andere. Aber diese Ehen bestehen vor Gott, sie sind gültig. Die Eheschließung hängt nicht davon ab, ob man bekehrt ist oder nicht bekehrt ist. Und hier wird aber gewarnt, dass Gläubige nie ein ungleiches Joch mit Ungläubigen eingehen dürfen. Und eben der Kontrast zwischen Licht und Finsternis zwischen Christus und Belial. Aber da sehen wir, das waren Söhne Belials. Die haben sich da gegen den König gewendet in Kapitel 10, 27. Und nun wird hier die Frage gestellt nach diesem gewaltigen Sieg von Saul über die Ammoniter. Jetzt müssen die bestraft werden. Und dann sehen wir, die Barmherzigkeit und Milde von Saul, Vers 13, seine natürliche Großherzigkeit. Aber Saul sprach, Wieder ein Aber in der Schrift. Aber Saul sprach, niemand soll an diesem Tag getötet werden. Denn heute hat der Herr Rettung verschafft in Israel. Das ist auch erstaunlich. Also diesen Sieg schreibt er ganz klar dem Herrn zu. Positiv. Aber eben, das ändert nichts daran, er war nicht bekehrt. Und Samuel sprach zum Volk, kommt und lasst uns nach Gilgal gehen und dort das Königtum erneuern. Das bedeutet auch, das Königtum von Saul bestätigen, nach diesem ersten Erfolg, der ihm geschehen war, in Gemeinschaft zwischen Saul mit Samuel. Ich erinnere an 11, Vers 7. Wer nicht auszieht hinter Saul und hinter Samuel her. Und dann heißt es in Vers 15, und das ganze Volk zog nach Gilgal und sie machten dort Saul zum König vor dem Herrn in Gilgal. Und sie schlachteten dort Friedensopfer vor dem Herrn und Saul und alle Männer von Israel freuten sich dort sehr. Gilgal. Diese Ortschaft haben wir ja schon in 1. Samuel 7 in dieser Zusammenfassung über das Leben von Samuel gesehen. Verse 13 bis 8, Vers 3 ist die Zusammenfassung. Und dort heißt es in Vers 15 und 16 von Kapitel 7. 1. Samuel 7, 15. Und Samuel richtete Israel alle Tage seines Lebens. Und er ging Jahr für Jahr und zog umher nach Bethel und Gilgal und Mizpah. Und er richtete Israel an allen Orten. Und er kehrte nach Rama zurück. Denn dort war sein Haus. Und dort richtete er Israel. Also diese Ortschaften sind alle im Bergland, nördlich von Jerusalem, nicht weit. Wie ich gesagt habe, man kommt in das Gebiet über die Straße Nummer 60 von Jerusalem hoch. Und dort haben wir Bethel, Gilgal, Mizpah und Rama. Gilgal. Was heißt Gilgal? Steinaufschüttung oder Wälzung heißt es ganz wörtlich. Also Steine werden da gewälzt und künstlich so platziert. In dem Buch Josua sehen wir, nachdem das Volk Israel über den Jordan gegangen war, Josua 3, also durchs Jordanbett hindurch, da gingen sie nicht sogleich nach Jericho, sondern sie hatten ihr Lager in Gilgal. Und dort fand auch die Beschneidung statt, die nachträgliche. Die neue Generation, die zweite Generation nach dem Auszug aus Ägypten, die wurde nicht beschnitten im Ungehorsam gegenüber Gottes Wort. Das wurde dann nachgeholt, die Beschneidung in Gilgal. Und Beschneidung bedeutet immer das Gericht über die alte Natur. Darum wird in Kolosser 3 die Beschneidung, das sage ich Kolosser 2, die Beschneidung mit der Taufe, mit der christlichen Taufe in Verbindung gebracht. Durch jeden Zusammenhang. Bei der Taufe geht es darum, der Täufling drückt aus, ich bin mit Christus gestorben, mein altes Leben ist vorbei, er wird untergetaucht, ein Bild des Grabes. Und dann, wenn er raufkommt, ein Bild der Auferstehung, herauskommen aus dem Grab. Und bei dem Bild Wasser und Grab, denke man daran, wie war das früher, als man mit dem Schiff nach Amerika ging, über den Atlantik, und jemand starb. Den konnte man nicht konservieren. Und dann hat man ihn begraben, indem man ihn über Bord warf. Und so gibt es ganz viele Leichen im Meer, die sind dort begraben. Und bei der Taufe ist eben das Untertauchen, das Bild des Grabes und wieder raufkommen. Und bei der Beschneidung, die im Gesetz ja vorgeschrieben war für Israel, in 3. Mose 12, geht es darum, dass eine kleine Operation durchgeführt wird an dem Fortpflanzungsorgan. Und das soll zum Ausdruck bringen, ein Mann ist grundsätzlich nur in der Lage, einen Sünder zu zeugen. Warum? Römer 5, Vers 12 sagt, durch den Sündenfall Adams ist die Sünde, nicht die Sünden, die Sünde in die Welt gekommen. Und die Sünde in der Einzahl bezeichnet in Römer 5, Abvers 12 und folgende, nicht eine bestimmte begangene Tatsünde, sondern die sündige Natur, das böse Wesen im Menschen, das da ist seit dem Sündenfall von Adam. Adam ist durch seine böse Tat ein Sünder geworden und hat eine sündige Natur, und die wurde von Generation zu Generation weitergegeben. Darum heißt es dann auch in 1. Mose 5, Adam zeugte einen Sohn in seinem Bild. Er war ursprünglich im Bild Gottes erschaffen worden und sollte Gottes Gerechtigkeit und Liebe repräsentieren, aber als Sünder hat er dann gezeugt in seinem Bild, das heißt im Bild eines Sünders. Und so haben die Kinder schon von Anfang an die sündige Natur vom Vater geerbt. Und das ist sehr demütigend, dass man in der Lage ist, nur wieder einen Sünder zu zeugen. Und in der Beschneidung wird ausgedrückt, dass eben die sündige Natur des Menschen das Gericht Gottes verdient hat. Und darum macht man das im Judentum bei den Babys. Am 8. Tag wird diese Operation durchgeführt. Übrigens, dann bleibt auch kein Gedächtnis mehr an diese Operation, die man ohne Anästhesie durchführt. Das macht man zack, zack. Ja, der Mohel, das ist ein Spezialist, der das durchführt. Und das Baby weint ein bisschen und Mama nimmt es in den Arm und das ist dann gleich vergessen. Die haben keine Erinnerung mehr, es gibt auch kein Trauma. Es ist anders als im Islam, wo es eben kopiert ist aus dem Judentum, aber immer wieder einfach nur so ungefähr kopiert. Und dann macht man das dort irgendwann. Ich war oft in Tadschikistan, einem islamischen Land, und da habe ich gelernt, dort geht das so, die Großmutter typischerweise sagt, ja, jetzt ist der Junge 10, jetzt sollten wir da mal die Beschneidung durchführen. Dann holt sie ein Küchenmesser und macht das. Das ist eine Katastrophe. Ich meine, die wimmern nur noch während Tagen, und dass man dann ein bisschen einen Schaden hat, das ist ja verständlich. Aber eben, das wird am 8. Tag durchgeführt nach der Bibel im Volk Israel, und es drückt einfach aus, eben mit dieser kleinen Operation und dem Blutvergießen, wir haben Gottes Gericht über unsere sündige Natur verdient. Und jetzt gehen wir zurück zu Gilgal im Buch Josua. Das war eigentlich das Bewusstsein, wir haben eine sündige Natur. Und wir brauchen den Messias, der eben für unsere Sünden und auch für die sündige Natur in uns stirbt. Und von da aus, von Gilgal, wurde Jericho erobert. Die erste große Festung, die verhindern sollte, dass ein fremdes Volk den Weg findet ins zentrale Bergland. Jericho war quasi die Festung strategisch, die den Weg ins Bergland schützte. Aber Jericho wurde überwunden. Und dann ging man hinauf nach Bethel und Ai, ins zentrale Bergland. Und da gingen die Eroberungen weiter, bis das ganze Land erobert war. Aber im Buch Josua, hier auf der Folie sieht man das, ist Gilgal immer der Ausgangsort des Sieges. Ich habe die Stellen hier aufgeführt, Josua 4, 19 und Vers 20, 5, 9 und Vers 10, 9, 6, 10, 6, 7, 9, 15, 43, 12, 23, 14, 6, 15, 7. Und das zeigt uns, der Ausgangspunkt für Sieg ist das Bewusstsein unserer eigenen Verdorbenheit. Nicht Vertrauen auf sich selbst, sondern Vertrauen auf den Herrn. Und so ist Gilgal ein ganz, ganz entscheidender Ort im Buch Josua, um zu verstehen, wie geistlicher Kampf erfolgreich aussieht. Nun finden wir aber im 1. Buch Samuel auch immer wieder Gilgal, aber im Zusammenhang mit Bethel, Mitzpah, im Bergland oben. Und daraus wird klar, dass Gilgal in 1. Samuel ist ein anderer Ort, der aber gleich heißt. Und es ist so, man hat mehrere Orte mit Steinaufschüttungen in Israel gefunden. Und die sind sehr, sehr interessant. Das beginnt mit dem Altar auf dem Berg Ebal. Der israelische Archäologe Adam Sertal hat in den 1980er Jahren nach dem Altar von Josua gesucht. In Josua 8 wird er erwähnt. Und Mose hat in 5. Mose 27 gesagt, wenn ihr ins Land kommt, dann müsst ihr auf dem Berg Ebal, auf dem Berg des Fluches, einen Altar errichten. Und das hat dann Josua auch ausgeführt in Josua 8. Und man hat lange Zeit, seit dem 19. Jahrhundert, haben die Leute gesucht, wo ist der Altar von Josua? Niemand hat ihn gefunden. Und natürlich, die haben gesucht am Abhang des Berges Ebal, von dem man aus die Stadt Sichem, heute Nablus, sieht. Auf der anderen Seite ist der Berg des Segens, der Abhang des Garizim. Und die haben gedacht, irgendwo da oben. Und die haben nichts gefunden. Bis einer auf die Idee kommt, man muss halt woanders schauen. Und Adam Sertal, der Professor, wurde an der Uni Haifa. Er hat ganz hinten, so mehrere Abhänge runter, hat er den Altar von Josua tatsächlich gefunden. Und das hat sein Leben umgeworfen. Der Mann war ganz säkular und plötzlich wurde er ganz begeistert von der Bibel. Man kann nicht sagen, dass er sich bekehrt hat, leider, aber er wurde ganz begeistert von der Bibel mit dieser Entdeckung. Und dort um den Altar gibt es so Steinaufschüttungen. Und wenn man das von oben herab anschaut, am besten mit einer Drohne, oder man geht eben die Abhänge hoch, aber genügend hoch, dann sieht man einen Fußabdruck. Beim Altar von Josua. Ja, natürlich, das ist ganz nach Josua 1, Vers 3, wo der Herr Josua vorbereitet für die Eroberung des Landes. Und er sagt, Josua 1, Vers 3, jeden Ort, auf den eure Fußsohle treten wird, euch habe ich ihn gegeben, so wie ich zu Mose geredet habe. Und Josua war also geprägt von diesem Wort. Jeder Ort, wo man die Fußsohle draufsetzt, das ist es. Gott hatte schon in 5. Mose gesagt, ich habe euch das Land gegeben. Bevor sie es hatten, war es ihnen geschenkt. Aber sie mussten dann über den Jordan und das Land ganz konkret in Besitz nehmen. Den Segen Gottes in Besitz nehmen. Nun, wenn wir das aufs Neue Testament übertragen, dann ist es so, Epheser 1, Vers 3 sagt, gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit jeder geistlichen Segnung in den himmlischen Örtern in Christus. Wir haben alles in Christus. Wir brauchen nicht noch eine zweite Stufe. Keine zweite Stufe. Also nicht Bekehrung und dann irgendwann noch einen besonderen zweiten Segen. Geht gar nicht. Das ist völlig unbiblisch. Mit der Bekehrung und Wiedergeburt hat man alles gesegnet mit jeder geistlichen Segnung in den himmlischen Örtern. Aber ob man das auch wirklich mit dem Herzen in Besitz genommen hat, das ist eine andere Frage. Und darum müssen wir das Wort studieren und den Herrn bitten, dass er das Wort öffnet. Und dann werden wir erkennen, was diese Segnungen wirklich umfassen. Und wenn man Detailist wird, nicht so Grossist, der dankt für alle Segnungen, sondern welche Segnungen? Und dann wird das Herz so erfreut. Man entdeckt viele Dinge im Wort Gottes und kann sich daran freuen. Und das bedeutet, ich habe das Land in Besitz genommen. Und genauso wie es im Land Kanaan war, zur Zeit von Josua, da waren Feinde, die wollten hindern, dass man das Land in Besitz nimmt. Und so sagt Epheser 6, 10 bis 20, dass der Teufel und die mit ihm gefallenen Dämonen, dass die unsere Feinde sind und dass wir sie eben mit der geistlichen Waffenrüstung überwinden müssen. Der Feind möchte uns hindern, er kann uns das Heil nicht rauben, aber die Freude am Heil und den Genuss an dem, was der Herr uns geschenkt hat. Und darum gibt es diesen Kampf. Und da muss man also Fußtritt für Fußtritt erobern. Und das wird dort beim Altar auf dem Ebal, das ist heute militärisches Sperrgebiet, aber es gibt eine Möglichkeit, wie man da hinkommt. Wir waren auch gerade auf der Israel-Reise im vergangenen Herbst mit der Gruppe dort. Und im Mai auch, ja, danke. Auch als Gruppe. Und ich war auch früher dort mit Miriam zusammen und war dann überrascht. Plötzlich in einer Ausgabe der Jerusalem Post, da gab es einen Artikel über den Berg Ebal. Und dann habe ich sie gesehen mit ihrem schönen Rock. In schönen Farben. Ja, kam genau das Bild, das wir dort gemacht hatten, mit einer Drohne rein. Ich wusste nichts davon. Ja gut, aber ich will nur sagen, man kann also dort hinkommen und diesen Fußabdruck sehen. Und Adam Sertal hat sich dann gefragt, oh, aber es gibt ja noch andere Orte mit so Steinen. Und dann ist das Tirzetal, ich glaube, wenn man vom Ebal-Altar runterschaut, sieht man das Tirzetal. Und das geht dann runter bis zum Jordantal. Und dort gibt es einen großen Bauernhof, den israelischen, Argaman. Und dort findet man diesen Ort. Und sieht man das hier mit der Drohne aufgenommen? Das ist exakt ein Fußabdruck. Wenn man aber drin steht, sieht man das nicht. Und sieht man da, es gibt hier einen Rundaltar. Und das entspricht genau dem Altar auf dem Ebal. Das war ursprünglich von Josua ein Rundaltar. Und etwas später, in der Richterzeit, hat man dann einen großen Altar gemacht aus Steinen, der Übereinstimmungen hat mit dem Altar der Stiftshütte. In der Struktur. Ja, also auch da, das war ein Anbetungsort. Das war kein Siedlungsort. Man hat keine Häuser gefunden. Und hier sieht man wieder, ich muss das mit der Zeigeoption zeigen. Ja, sieht man hier, da geht es den Berg hoch, neben dem Fußabdruck. Und das ist effektiv so wie eine natürliche Arena. Da können die Leute zu Tausenden sitzen. Und auch dieser Ort sollte daran erinnern, jeden Fußabdruck, wo man drauf steht, euch habe ich ihn gegeben. Und es ist interessant, Argaman liegt also gerade auf der Seite des Tirzatals, da im Jordantal unten. Und das war ja der Ort, als Vater Jakob, der durch seine Sünde das Land, das heilige Land verloren hatte. Praktisch. Er musste ja fliehen nach Padan Aram. Aber nach all den Erziehungswegen Gottes kam er dann zurück und ging über den Jabbok. Der mündet gerade dort in den Jordan ein, wo dann gegenüber das Tirzatal in das Jordantal hineinstößt. Und da kam er also über den Jabbok, das Tirzatal hoch und ging nach Sichem, wie das in 1. Mose beschrieben wird. Ja, und da kam er also wieder in den Besitz des verheißenen Landes. Trotz seiner Sünde kehrte er wieder zurück. Genau wie heute das Volk Israel aus der Zerstreuung, trotz der Sünde, in Gottes Gnade, wie das Hesekiel 36 sagt, heimkehrt. Und darum ist es sehr bedeutsam, dass gerade dort Argaman sich befindet, mit diesem Fußabdruck. Aber Adam Sertal hat noch 4 weitere Orte gefunden. Und so muss man auch verstehen, dieses Gilgal, da im Bergland oben, in der Nähe von Bethel, das war auch wieder so ein spezieller Ort, der erinnern sollte durch aufgeschüttete Steine, Gott hat uns das Land gegeben und wir müssen es in Besitz nehmen. Und darum ist es sehr bedeutsam, dass jetzt nach diesem Sieg über die Ammoniter, dass hier eine Versammlung geschieht in Gilgal. Also Gilgal ist zwar nicht das gleiche Gilgal hier in 1. Samuel 11 wie das Gilgal im Buch Josua, aber es erinnert eben an den gleichen Gedanken. Denn mehrere Gilgal-Orte versinnbildlichen diesen grundsätzlich gleichen Gedanken durch die Gnade. Darum hat es auch hier in Argaman einen Altar, wie auf dem Ebal, und die Steinaufschüttung, durch die Gnade Gottes gibt Gott uns das Land. Und darum sehen wir hier in Gilgal, überrascht es nicht, in Vers 15, und das ganze Volk, 1. Samuel 11, 15, und das ganze Volk zog nach Gilgal und sie machten dort Saul zum König vor dem Herrn in Gilgal und sie schlachteten dort Friedensopfer vor dem Herrn. War auch wieder ein Ort, wo geopfert wurde. Um einfach daran zu erinnern, wir haben das Land nicht aus eigener Leistung, sondern aus Gnade. Und es wies hin auf den Messias, der einmal kommen würde, um zu sterben, um so die Grundlage für allen Segen, für alle Gnade zu sein. Und nun habe ich hier auf der Folie auch alle Stellen zusammengestellt, wo Gilgal in 1. Samuel vorkommt. Also zum ersten Mal 7, Vers 16, dann 10, Vers 8 und jetzt eben hier 11, 14, 15 und weiter Kapitel 13, 4, 7, 8, 12, 15 und in Kapitel 15, 12, 21, 33. Immer wieder, das ist ganz bedeutsam, dieser Ort Gilgal. Jetzt fahren wir noch weiter in Kapitel 12, nur den Anfang, um das dann heute Nachmittag, später Nachmittag, genauer anzuschauen. 1. Samuel 12, Vers 1. Und Samuel sprach zu ganz Israel: Siehe, ich habe auf eure Stimme gehört in allem, was ihr zu mir gesagt habt, und habe einen König über euch gesetzt. Jetzt kommt es zu einer ganz feierlichen Rede Samuels. In Gilgal. Dem Ort, der uns erinnert an die Sündhaftigkeit unserer Natur. Der Ort, der uns erinnert an die Verantwortung, den Segen Gottes in Besitz zu nehmen, aktiv, aber auch der Ort, der uns immer wieder erinnert an die reine Gnade Gottes im Zusammenhang mit dem Altar. Und diese Abschiedsrede jetzt hier von Samuel, die ist herzergreifend. Und sie erinnert uns ganz an Apostelgeschichte 20, wo der Apostel Paulus eine Abschiedsrede gehalten hat für die Ältesten in Ephesus. Er hat sie rübergerufen nach Milet und hat ihnen dann nochmals einen Rückblick gegeben auf seinen Dienst von ungewöhnlich langer Dauer, 3 Jahre Dienst in Ephesus. Und da stellt er vor, wie er sich verhalten hat in seinem Dienst und mit welcher Hingabe er für die Geschwister da war. Und sie unter Tränen ermahnt hat, dem Herrn die Treue zu halten. Und hier finden wir das ganz entsprechend in dieser Abschiedsrede von Samuel in Gilgal. Siehe, ich habe auf eure Stimme gehört, in allem, was ihr zu mir gesagt habt, und habe einen König über euch gesetzt. Und nun siehe, der König zieht vor euch her. Ich aber bin alt und grau geworden, und meine Söhne, siehe, sie sind bei euch. Jetzt wird klar, jetzt kommt der Zeitpunkt, wo dieses Duett Saul, der König nach den Gedanken der Menschen, und Samuel, der Richter, nach Gottes Gedanken, im Kontrast zu Eli, wo dieses Duett zum Ende kommt. Und dieser Segen am Anfang der Regierung von Saul war eigentlich das Ergebnis, dass dieser König nach den Gedanken der Menschen in Kombination war mit dem Richter nach Gottes Gedanken. Und er sagte, meine Söhne sind bei euch, und die wussten ganz genau, dass die Söhne nicht mehr weiterfahren wie der Vater. Und dann sagt er, und ich bin vor euch gewandelt von meiner Jugend an bis auf diesen Tag. Und zwar ist er gewandelt ganz anders. als seine Söhne. Und das eben von klein auf. Nicht wahr? Man sieht, wie dieser Samuel den Herrn kennengelernt hat als Kind. In den ersten Kapiteln von 1. Samuel. Hier bin ich. Zeug gegen mich vor dem Herrn und vor seinem Gesalbten. Wessen Rind habe ich genommen? Oder wessen Esel habe ich genommen? Oder wen habe ich übervorteilt? Wem habe ich Gewalt angetan? Oder aus wessen Hand habe ich Lösegeld genommen, dass ich dadurch meine Augen verhüllt hätte? So will ich es euch wiedergeben. Und sie sprachen, du hast uns nicht übervorteilt und uns keine Gewalt angetan und hast aus niemandes Hand irgendetwas genommen. Und er sprach zu ihnen, der Herr ist Zeuge gegen euch und Zeuge sein Gesalbter an diesem Tag, dass ihr gar nichts in meiner Hand gefunden habt. Und sie sprachen, er ist Zeuge. Das ist schon wunderbar, dass Samuel seinen Lauf so vollenden konnte, dass auch das Volk Gottes anerkennen musste, du bist wirklich in Treue den Weg gegangen. Und davon mehr heute Nachmittag.